Liebe Gemeinde, nach dem Gottesdienst findet heute eine Gemeindeversammlung statt und nach der Gemeindeversammlung laden wir zum Mittagsimbiss ein. In anderen Gemeinden heißt das Kirchencafé. Stellen Sie sich vor, es sind nicht genug Tassen da. Ich habe mal so überschlagen, sie müssten reichen, aber es könnte ja sein, die Tassen reichen nicht. Und dann käme jemand auf die Idee und sagt, Moment, ich habe noch eine Idee, wir haben ja noch sowas im Archiv stehen. Und würde den Kelch holen und sagen, hier, da kann auch noch jemand Kaffee draus trinken. Würden Sie das machen? Würden Sie hier den Kaffee draus trinken? Würden Sie das zugucken, wenn das jemand anders macht? Ein ganz anderes Beispiel, in meiner ersten Gemeinde kamen einige junge Männer, die ich vom Sehen, aber nicht aus der Kirchenbank kannte, auf mich zu und sagten, hier Pfarrer, was ist denn am Wochenende, wenn Schumi Weltmeister wird, können wir da die Glocken läuten. Wäre das ein Anlass? Ich habe gesagt, okay, wir können den Gottesdienst machen, einen Dankgottesdienst. Und ihr kommt alle und dann läuten wir auch die Glocken. Das wollten sie sich nochmal überlegen, da sind sie bis heute noch nicht fertig geworden. Heilige Geräte zum Dienst Gottes bestimmt, kann man die einfach so verwenden? Und vielleicht sogar noch, um damit Spott zu treiben, um sich damit einen Jux zu machen. Kann man da zuschauen und wird sich das Gott gefallen lassen? Lässt sich Gott spotten? Wir haben das Thema gelesen, erstaunliche Begegnungen mit Gott, der sich nicht ungestraft spotten lässt. Wäre der Punkt erreicht, wo Gott sagt, wenn hieraus Kaffee getrunken wird oder wenn damit ein Gag veranstaltet wird, das ist der Punkt oder wo ist der Punkt, wo die Sache zu weit geht. Es geht im Prophet Daniel im 5. Kapitel, das unser heutiger Predigttext ist, genau um eine solche Situation, wo die heiligen Geräte verwendet wurden, nicht aus Mangel an Trinkgefäßen, sondern um sich einen Jux zu erlauben, um einen Spott daraus zu machen, um vielleicht zu zeigen, mit diesem Gott hat es nichts auf sich. Im Danielbuch Kapitel 5. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und all die so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königin Mutter in den Saal hinein und sprach: Der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was es sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken, dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden solle und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Liebe Gemeinde, wir merken in dieser Geschichte, obwohl der Kristallisationspunkt diese Lästerung ist, dieses Trinken aus den heiligen Gefäßen des Tempels, dass es nicht nur darum geht, dass das nicht der eigentliche Punkt ist, sondern dass hier nur das Fass zum Überlaufen gebracht ist, sondern dass hier das gesamte Leben des Königs Belsazar auf der Waage gemessen und als zu leicht, als nichtig, als falsch befunden wird. Es geht also letztendlich in dieser Geschichte um die Frage, was wiegt und was zählt im Leben? Was hat Gewicht? Worauf kommt es an? Oder ist mein Leben als Ganzes letztendlich nur ein Spott auf Gottes Heiligkeit, auf Gottes Wort, auf den Anspruch, den er auf mein Leben erhebt? Was wiegt und was zählt? Wofür investieren wir Zeit und Kraft und unseren Grips? Was ist entscheidend im Leben? Was ist wichtig? Was muss man haben? Wofür arbeitet man? Was muss man sich zulegen? Worauf spart man? Worauf konzentriert man sich? Wofür investiert man? Was wiegt und was zählt? Ich habe aus dem Grund hier mal eine Waage aufgebaut. Ganz klassisch. Ich hoffe, meine Konstruktion hält. Wenn nicht, hat die Gemeinde auch einen großen Spaß. Was wiegt und was zählt? Was ist entscheidend? Worauf kommt es an? Wir haben jetzt keine Zeit, da Sachen zu sammeln. Deswegen habe ich die Kirchgemeinde Augustusburg bei der Bibelwoche schon mal beauftragt, ein paar Sachen zu sammeln für den Gottesdienst Niederlichtenau. Was zählt im Leben? Und da kam zum Beispiel Essen, natürlich. Kleidung. Ein Auto braucht man, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Dieter Nuhr hat gesagt, in vielen Gebieten Deutschlands ist die einzige Alternative zum Auto ein anderes Auto. Familie natürlich. Technik, denken wir an Handy, Tablet. Freunde natürlich. Arbeit, ein Haus oder ein Haus, in dem man eine Wohnung, die sich in einem Haus befindet. Die Sonne, hat noch jemand gesagt. Und erstaunlicherweise, jetzt hat das Leben schon langsam Gewicht, hat auch damals schon jemand Heizung gesagt. Und ich habe es zufällig auf den gelben Ball geschrieben. Das sind die Dinge, die wichtig sind, auf die es ankommt, die unserem Leben Gewicht und Inhalt geben. Ja, und wir wünschen uns natürlich, dass dass das alles so läuft und dass wir die Waagschale unseres Lebens mit diesen Dingen auch
füllen können.
Der König Belshazzar war ein Mann, der hatte sogar noch einen Haufen auf diesem Eimer. Der hatte alles, und zwar von Geburt an. Sein Vater Nebukadnezar, der hat sich das erkämpft. Der hat sich aus einem König, einem Regionalkönig, ein Weltreich gemacht und die Länder erobert und sich zum König der Welt gemacht. Sein Sohn hat das gleich so geerbt, dem war die Krone der Welt in die Wiege gelegt. Der hatte sicher nie erleben müssen, dass sein Vater gesagt hat, das können wir uns nicht leisten, wenn er einen Wunsch hatte. Sondern die konnten sich alles leisten. Ihm lag alles zu Füßen, er war berühmt, vor ihm fielen alle nieder und das war sicher schon so, als er noch im Kindergartenalter war. Und er wurde angebetet fast wie ein Gott und es gab für ihn keine Grenzen in der Erfüllung der Wünsche, in der Befriedigung seiner Träume. Einfach einer, der einfach nur alles hatte. Und dann wird plötzlich an einem solchen Abend ausgelöst, vielleicht durch den Missbrauch der heiligen Geräte, weil er dachte, das ist das Letzte, was noch fehlt, dass ich mich an die Stelle dieses Gottes setze. Und aus seinen heiligen Geräten, dann ist niemand mehr über mir. Und an diesem Moment sagt Gott, stopp, heute wird gewogen und gemessen und abgerechnet. Und Gott legt sein Maß in die Waagschale. Und es stellt sich heraus, alles das, was König Belshazzar hatte, wiegt nichts. Wie auch. All diese Dinge, die sind schön, glatt, rund, aber hohl. Alle diese materiellen Dinge, alle diese vergänglichen Dinge, die unser Leben ausfüllen, die sind in der Mitte hohl. Die haben am Ende keinen Inhalt, sie wiegen nichts. Das, was uns das Leben leicht macht, hat kein Gewicht. Das sagt ja schon das Wort. Das leichte Leben hat kein Gewicht. So leicht, dass den Geschichtsschreibern der Name Belshazzar völlig unbekannt ist. Also viele Historiker sagen, den hat es gar nicht gegeben, der ist erfunden. Sein Name kommt nicht vor in den Geschichtsbüchern. Es ist ein Nichts, sein ganzes Leben ein Nichts. Er hat nichts vollbracht, es wurde ihm alles geschenkt, aber er hat nichts daraus gemacht. Das leichte Leben ist ein hohles und leeres Leben. So zeigen es die Gewichte, die Gott auf die Waagschale legt. Was hätte dem Leben des König Belshazzar, was würde unserem Leben in Gottes Augen Gewicht geben? Was unserem Leben Gewicht und Wert gibt, ist das Kreuz. Und das Kreuz hat ja eine doppelte Bedeutung oder sogar eine dreifache. Es erinnert daran, dass unser Leben endlich ist, dass wir nicht für immer hier sind und das alles genießen können, dass es keinen Zweck hat, Pläne für die Unendlichkeit zu machen, sondern sich bewusst zu machen, mein Leben geht vorbei und ich weiß nicht mal wann. Ich habe am Donnerstag ein Gemeindeglied besucht, das wahrscheinlich nur noch wenige Tage zu leben hat. Und ich habe in dem Gespräch gesagt, das weiß ja niemand. Es kann sein, ich fahre raus vom Krankenhaus auf die Bundesstraße und bin tot. Also wir sind in derselben Situation. Nur er hat, seine Tage sind bereits gezählt und ich weiß, meine sind auch gezählt. Aber ich weiß das Ergebnis nicht. Also das Kreuz steht für die Endlichkeit unseres Lebens. Zugleich reden wir vom Kreuz, wenn wir vom Leiden reden. Das Leiden gibt unserem Leben Gewicht. Und das haben viele auch erlebt, wie eine Beziehung, eine Ehe durch Leiden Gewicht kriegt und Wert bekommt. Wie das Leben eines Menschen durch die schweren Erfahrungen, die er macht, einen besonderen Tiefgang bekommt. Und wie ja, das Leiden uns den Wert unseres Lebens uns bewusst macht. Und das Kreuz steht natürlich für Jesus. Jesus, der unser Leben vor Gott zu einem Leben macht, das zählt. Unser Leben, das wir eigentlich ohne ihn verderben, verpfuschen, verschwenden, zum Fenster hinaus werfen, könnte man sagen, und er uns einen neuen Anfang ermöglicht, uns das abnimmt, was unser Leben so überflüssig und leer macht und uns erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner göttlichen Gegenwart und mit seiner Liebe. Und deswegen das Kreuz, das für Jesus steht und das steht für das Leiden Jesus, das Kreuz ist ja nicht umsonst das Symbol für Jesus, das Kreuz, an dem er gelitten hat und gestorben ist. Und dafür, dass unser Leben zu Ende geht und wir abrechnen müssen. Auch für Belshazzar war der Tag der Abrechnung auch der letzte Tag seines Lebens. Er wurde in der folgenden Nacht umgebracht. Die Abrechnung kommt zum Schluss, aber es ist für die anderen, die es miterleben, ein Aufruf. Denke jetzt darüber nach. Was gibt deinem Leben Gewicht? Was macht es wertvoll vor Gott, vor Menschen und am Ende auch vor dir selbst? Ohne das Kreuz geht es nicht. Und es kommt eben am Ende nicht darauf an, ob wir die heiligen Geräte verehren und mit Respekt ihnen begegnen. Ob wir besondere Häuser, besondere Tage, besondere Orte ehren. sondern ob wir das Kreuz selbst in unserem Leben haben. Es bekommt nicht so darauf an, welchen Respekt wir vor diesem silbernen oder versilberten Kelch haben, sondern ob wir selbst ein Gefäß sind, das offen ist für Gott und von ihm gefüllt wird. Denn dieser Kelch erhält ja seinen Wert nicht dadurch, dass er von einem Silberschmied gefertigt ist und viel Geld gekostet hat, sondern seinen geistlichen Wert erhält er, weil er gefüllt wird mit dem Blut Christi, mit der Gegenwart Jesu. Das macht den besonderen Wert. Jeder kann sich so einen Kelch nachbauen lassen und kann zu Hause seinen Schnaps daraus trinken. Aber dieser Kelch ist heilig, weil er mit dem Blut Jesu beim Abendmahl gefüllt wird. Und darauf kommt es an. Nicht, ob wir die Kirche als unser Gotteshaus ehren und respektieren und erhalten, das ist alles schön und gut. Aber das hat nur Sinn, wenn unser eigenes Leben ein Tempel ist, in dem Jesus wohnt. Und wenn wir uns als die von Jesus erfüllte Gemeinde hier in diesem Haus versammeln. Das macht es zum Tempel, nicht der Turm, nicht die Orgel und nicht die Glocken. Das leichte Leben ist ein hohles Leben, so wie wir es hier an diesen Dingen sehen, die wir gesammelt haben. Aber den Wert erhält unser Leben durch Gott. Was keinen Wert hat, was hohl und leer ist, das wird von Gott weggefegt. So war es bei dem Belshazzar, der eben noch der Größte der Welt war und wenige Stunden später war alles weg und er war tot. Und es wurde ihm sogar angekündigt. Sein Leben wurde ihm genommen, sein Reichtum, seine Macht und sein Reich wurde zerteilt und sein Amt wurde einem anderen gegeben. Und so geht es mit den Dingen, die vor Gott keinen Wert haben. Und wenn unser Leben, jetzt machen sich ja viele Sorgen, wie lange kann ich meine Wohnung noch heizen, kann ich mein Haus erhalten, wie lange kann ich mir das Autofahren noch leisten. Der ADAC hat ausgerechnet, wenn ab heute das Benzin kostenfrei wäre, hätten wir immer noch mehr dafür bezahlt als in jedem anderen Jahr. Wir haben schon mehr bezahlt bis jetzt als in jedem anderen Jahr. Wenn uns das alles nach und nach oder mit einem Mal genommen würde, hätten Jesus noch, dann wäre es immer noch ein wertvolles und lohnenswertes Leben. Und manche haben das erlebt, die haben das durch, dass ihnen das Wertvollste genommen wurde. Und wenn sie an Jesus festgehalten haben, dann haben sie gemerkt, Jesus gibt beim Leben Halt und Wert und Gewicht und Tiefgang. Jesus macht unser Leben reich und gibt ihm vor Gott Gewicht.